Moin, liebe Studis. Hallo, das ist eine Podcast-Folge zur linearen Algebra und es ist mal wieder Zeit für einen Kapitelrückblick. Diesmal geht es um Kapitel 8, Determinanten. Und das ist eine Kombination aus einer Rückblickfolge, nämlich auf Kapitel 8, mit so ein bisschen Betonung auf wichtigen Sachen und was man sich besonders gut merken sollte und so. Plus ein bisschen Rechenwahnsinn, denn sie hatten sich ja Sachen gewünscht. Und ich habe das gemacht. Ich habe jetzt für eine Matrix die Leibniz-Regeln angewendet für eine 4x4-Matrix. Das werde ich Ihnen gleich vorrechnen. Und ich habe die gleiche Matrix aber auch nochmal anders behandelt und habe die in Kästchenform gebracht und habe das dann mit der Kästchenregel gemacht. Und ich hoffe, dass Sie das irgendwie hilfreich finden. Bei der Leibniz-Formel habe ich ja das Gefühl, Sie haben das nur gemacht, weil Sie wissen wollten, ob ich das wirklich mache. Und die Antwort ist ja, ich mache das wirklich. Das ist also diese Folge. Und dann gibt es eine separate Folge zu einem anderen Thema. Jetzt bleiben wir also komplett bei Determinanten und es geht um Kapitel 8. Zuerst haben wir eingeführt, was es bedeutet, dass eine Abbildung, die jeder n-Kreuz-n-Matrix über einem Körper K ein Körperelement zuweist, dass die K-Linear in jeder Spalte ist. Ein anderes Wort dafür ist K-Multilinear. Das sind erstmal einfach nur Rechenregeln und wenn man sich die so anguckt, dann sieht das aus wie die Verträglichkeit mit der Addition bei irgendwas und Verträglichkeit mit der Multiplikation bei irgendwas. Und deswegen ist es vielleicht auch nachvollziehbar, warum da das Wort Linearität vorkommt, so wie bei k-linearen Abbildungen. Und dann haben wir definiert, was eine Volumenfunktion ist. Eine Volumenfunktion ist eine Abbildung, die von der Menge der n-Kreuz-n-Matrizen über einem festen Körper K hineingeht in den Körper K. Das heißt, jeder Matrix wird ein Körperelement zugewiesen. Das muss der gleiche Körper sein und für eine Volumenfunktion müssen drei Eigenschaften erfüllt sein. Vf1 ist die K-Linearität in jeder Spalte. Vf2 ist die Eigenschaft, dass Matrizen, die nicht vollen Rang haben, Wert 0 haben. Und Vf3 ist so eine Art Normierungseigenschaft. Die Einheitsmatrix soll nämlich den Wert 1 haben. Dann haben wir ein bisschen rumgerechnet, haben uns Beispiele angeguckt und haben gesehen, wie sich die Determinante, so heißt das Ding später, also wie sich Volumenfunktionen verhalten, bezogen auf die Multiplikation mit Additionsmatrizen oder mit Tauschmatrizen oder so. Denn der Witz war, sich zu überlegen, wenn ich eine Volumenfunktion auf eine Matrix anwende, inwiefern verändert sich dann der Wert, wenn ich mit der Matrix Umformung mache, so wie wir sie halt häufig machen, zum Beispiel für lineare Gleichungssysteme oder zum Invertieren oder so. Und das ist ja immer dasselbe. Wir multiplizieren mit Additionsmatrizen, manchmal auch mit Tauschmatrizen. Aber das ist ja so unser Standardvorgehen. Das heißt, bei allem, was wir mit Matrizen machen, ist dann für uns interessant zu gucken, was passiert, wenn wir Matrizen in dieser Art und Weise bearbeiten und umformen. Und da haben wir jetzt bei Volumenfunktionen gesehen, dass Additionsmatrizen den Wert überhaupt nicht verändern. Und Tauschmatrizen ändern das Vorzeichen. Wenn man dann weiß, dass Tauschmatrizen das Vorzeichen ändern, dann kann man gucken, was passiert, wenn man Spalten mehrmals vertauscht. Also wenn man quasi eine Permutation auf die Menge der Spaltenvektoren anwendet. Und dann kann man gucken, je nachdem, ob die Permutation gerade oder ungerade ist, ändert sich dann halt das Vorzeichen oder nicht. Na, das haben wir alles ausgerechnet. Und dann kam auch schon Satz 8.2. Und Satz 8.2 hat dafür gesorgt, dass wir ziemlich früh im Kapitel wussten, dass es eigentlich nur eine Volumenfunktion gibt. Und in Satz 8.2 steht auch eine Möglichkeit, wie man den Wert ausrechnen kann. Man bringt nämlich einfach die Matrix in Dreiecksform und dann multipliziert man die Diagonaleinträge. Wenn der Rang der Matrix voll ist, dann weiß man, dass diese Diagonaleinträge dann, wenn man das gemacht hat, alle von 0 verschieden sind. Und dann muss also auch das, was rauskommt, von 0 verschieden sein. Wenn man aber anfängt zu rechnen mit einer Matrix und dann unterwegs merkt, dass der Rang nicht voll ist, dann macht das nichts. Man kann trotzdem diese Umformung machen, dann entsteht halt irgendwo auf der Diagonale eine 0 und dann wird halt der Wert der Volumenfunktion insgesamt 0. Mit diesem Satz konnten wir zeigen, dass diese Art, eine Volumenfunktion zu berechnen, die einzige ist. Es geht nur so, bei jeder Volumenfunktion kommt immer dasselbe raus, nämlich immer das Produkt der Diagonaleinträge, nachdem man die Matrix in eine untere Dreiecksform gebracht hat. Und das bedeutet, dass wir ab jetzt, wenn wir Rechenregeln für Volumenfunktionen zeigen wollen, wir immer nur nachweisen müssen, dass das, was wir da haben, überhaupt eine Volumenfunktion ist. Denn es gibt nur eine. Das ist irgendwie ein komisches Prinzip, das haben wir so in der Form noch nicht so oft gesehen. Das Einzige, was mir einfällt, was ein bisschen parallel dazu läuft, ist, wie wir in Gruppen die Eindeutigkeit von Inversen benutzen. Manchmal, wenn wir eine Gruppenstruktur haben, dann argumentieren wir, Irgendwas ist das Inverse von einem Element, weil es sich so verhält und weil wir wissen, dass das Inverse eindeutig bestimmt ist. Und so ähnlich ist es hier auch. In dem Moment, wo etwas sich wie eine Volumenfunktion verhält, muss es dann die eine Volumenfunktion sein, die es überhaupt nur gibt. Na gut, nachdem wir das wussten, konnten wir dann dem Ganzen einen Namen geben. Dann sagen wir halt nicht mehr Volumenfunktion, sondern Determinante. Und ab dann ist der Rest des Kapitels hauptsächlich Rechenregeln für Determinanten. Zum Beispiel kommt ein Satz, ach so, ich klicke hier zwischendurch durch mein Skript, nicht wundern, das sind die Geräusche. Wir sehen, was Streichmatrizen sind und dann können wir den Entwicklungssatz von Laplace beweisen. Und beim Rechnen sagt man dann häufig, man entwickelt die Determinante nach einer Zeile bzw. nach einer Spalte, je nachdem, welche Version man verwendet. Das kam also später häufiger vor. Wir haben uns überlegt, dass die Determinante sich auch mit Zeilenumformung verträgt, also dass die sozusagen multilinear in jeder Zeile ist, so wie ursprünglich Volumenfunktionen mal multilinear in den Spalten waren. Das ist Lemma 8.4 und dann konnte man sich überlegen, dass die Determinante sich mit dem Transponieren verträgt. Wenn ich eine Matrix transponiere, dann ändert sich der Wert der Determinante nicht. Das kann manchmal praktisch sein, zum Beispiel, wenn man eine Matrix sieht, die quasi Kästchenform hat, aber eben falsch rum. Dann kann man transponieren und wenn dann die Kästchen richtig rum sind, dann kann man die Kästchenregeln verwenden. Gibt noch andere Möglichkeiten, wie man das sinnvoll einsetzen kann, aber die fielen mir gerade ein. Wir haben dann also Entwicklung nach Zeilen und Spalten. Wir haben Verträglichkeit mit Transponieren. Wir haben mit Lemma 8.7 die Kästchenregel. Da gibt es nachher noch ein Beispiel zu. Und dann ging das fröhlich weiter. Wir haben uns überlegt, dass man mit Hilfe von Permutationen die Determinante berechnen kann. Das führte zur sogenannten Leibniz-Formel. Auch da gibt es nachher noch ein Beispiel, die Leibniz-Formel. Sie haben das völlig richtig gesagt. Die braucht eigentlich kein Mensch. Das stimmt nicht wirklich. Es gibt Situationen, in denen die theoretisch sehr hilfreich und sehr sinnvoll ist. Aber für das praktische Ausrechnen von Determinanten will man die eigentlich nicht benutzen. Da haben Sie völlig recht. Man kann die Regel von Sarrü sehr schön, sehr einfach mit der Leibniz-Formel herleiten. Sie haben auch völlig recht, wenn Sie sagen, dass man die auch anders herleiten kann, zum Beispiel mit Laplace. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Die Formel, die rauskommt, ist immer dieselbe. Jetzt könnte man für 4x4-Matrizen denken, da gibt es dann sowas Ähnliches. Das stimmt aber nicht ganz. Denn wenn man die Sarrü-Regel übertragen würde auf 4x4-Matrizen, dann würden da insgesamt nur 8 Terme rauskommen. 4 entlang der einen Richtung der Diagonalen und 4 entlang der anderen Richtung. Das macht 8, aber das ist viel zu wenig. Denn die Zahl der Terme richtet sich ja nach der Zahl der Permutationen, wenn man von Leibniz' Formel ausgeht. Und bei der SYM3 haben wir 6, deswegen 6 Terme, das passt. Aber bei der SYM4 haben wir 24. Das heißt, da bräuchte man 24 Terme. Wie Sie gleich in meinem Beispiel sehen werden, hat man auch wirklich 24 Terme. Aber das bedeutet, dass ich nicht oft genug sagen kann, bitte nicht dieser Sarrü-Regel einfach verallgemeinern auf größere Matrizen. Das, was man intuitiv machen möchte, ist normalerweise falsch. Für 3x3-Matrizen ist sie praktisch. Für 2x2-Matrizen ist sie sowieso das, was man kennt. Und wir haben in der Vorlesung mehrere Determinanten auf verschiedene Arten ausgerechnet. Dann gibt es auch noch Podcast-Folgen, wo ich noch mehr gerechnet habe, sodass dann hoffentlich insgesamt genug Beispiele da sind. Und dann wurde es theoretisch. In Satz 8.12 haben wir uns überlegt, wie man die Determinante mit Wissen, das wir schon haben, über Matrizen verknüpfen kann. Denn jetzt haben wir noch ein weiteres Kriterium für die Invertierbarkeit von Matrizen. Die Invertierbarkeit von Matrizen kann man ja daran erkennen, dass der Rang voll ist. Und jetzt wissen wir, dass man das auch daran erkennen kann, dass die Determinante von 0 verschieden ist. Als nächstes haben wir gesehen, dass die Determinante sich mit der Multiplikation von Matrizen verträgt. Und das war dann ein Baustein in einem größeren Satz. Wenn wir nämlich Determinanten nur von invertierbaren Matrizen berechnen und wenn wir dann die Gruppe der invertierbaren Matrizen mit der Multiplikation betrachten, dann definiert diese Determinantenabbildung einen Gruppenhomomorphismus von der Gruppe der invertierbaren Matrizen, der Größe n kreuz n über k, bla bla bla, hinein in den Körper ohne Null mit der Multiplikation. Das haben wir uns in der Vorlesung überlegt. Daraus folgt dann, Achtung, ich feiere Gruppenhomomorphismen, daraus folgt dann, dass das Bilden der Determinante sich mit dem Invertieren von Matrizen verträgt. Jedenfalls dann, wenn man die Matrix überhaupt invertieren kann. Denn wir erinnern uns, bei einem Gruppenhomomorphismus ist es ja egal, ob man zuerst verknüpft oder ob man zuerst abbildet. Und deswegen ist auch egal, ob man zuerst invertiert oder ob man zuerst abbildet. Und genau das haben wir jetzt für die Determinante als Rechenregel. Kann sehr praktisch sein. Außerdem haben wir uns noch was überlegt. Da haben wir das quasi direkt angewandt. Und das ist auch einer der Gründe, warum das da in einem großen Satz steht. Wenn ich nämlich eine Abbildungsmatrix bilde und wenn ich die gleiche Basis verwende als Start- und Zielbasis, dann ist egal, welche geordnete Basis ich da benutze. Solange die Abbildung gleich bleibt, wird die Determinante der Abbildungsmatrix auch gleich bleiben. Nochmal in anderen Worten, wenn ich einen Vektorraumendomorphismus habe, Alpha, und irgendeine geordnete Basis, mit der ich dann die Abbildungsmatrix bilde, und wenn ich dann davon die Determinante ausrechne, dann ist das der eine Wert für die Determinante, der immer rauskommen wird, auch wenn ich die Basis wechsle. Wichtig ist nur, dass ich zweimal die gleiche Basis verwende. Solange ich das mache, muss ich die Determinante nur einmal bestimmen und dann weiß ich sie für immer, für jede Basis. Das haben wir gezeigt. Dabei konnten wir dann ganz schön nochmal üben. Wie war das? Basiswechsel. Und auf die Art und Weise kann man dann die Determinante von einem Vektorraum-Endomorphismus definieren. Man weiß jetzt, das ist von der Wahl der Basis unabhängig. Das heißt, wenn ich das einmal ausgerechnet habe, dann habe ich den Wert für immer. Und wir haben direkt gesehen, was das für Konsequenzen hat. Wir haben nämlich in einem Beispiel gesehen, dass wenn man die Determinante von einem Homomorphismus ausgerechnet hat und wenn die nicht null ist, dass man dann automatisch mit dem ganzen Vorwissen, das wir haben, zeigen kann, dass die Abbildung bijektiv ist. Super, ich habe mich total gefreut, wie viele von Ihnen da Ideen hatten und wie schön wir da argumentiert haben. Danke dafür, dass Sie sich da so viel gemerkt haben. Jetzt kann man also jedem Endomorphismus eine Determinante zuweisen und auch das ist dann wieder ein Gruppenhomomorphismus, diesmal von der Menge der Automorphismen des Vektorraums, das ist eine Gruppe mit Hintereinanderausführung, hinein in den Körper ohne Null mit der Multiplikation. Und dann hatten wir es fast geschafft. Das letzte kleine Stückchen in Kapitel 8 war die Cramersche Regel. Das ist eine Regel, mit der man Lösungsvektoren berechnen kann für Gleichungssysteme, bei denen die Koeffizientenmatrix invertierbar ist. Da weiß man, es gibt nur eine Lösung und da ist dann eine Regel, wie man die ausrechnen kann. Das war so ein bisschen rumrechnen und wir haben ein Beispiel gemacht und in den Übungsaufgaben gibt es noch mehr Beispiele. Und das soll reichen als Rückblick. Wir haben da alles unsere Vorlieben. Mir persönlich macht das Ausrechnen von Determinanten durchaus Spaß. Ich mag auch viele dieser Rechentricks und Regeln und ich mag vor allem, was man dann später mit dem Konzept machen kann und wie das verknüpfbar ist mit allem anderen, was wir schon so an Theorie haben. Aber das Herleiten der Regeln und die ganzen Rechnungen, die man da braucht, die sind anstrengend. Das haben Sie gemerkt, glaube ich. Das war ein Kapitel, in dem ich mich wirklich sehr konzentrieren musste. Es hat lang gedauert. Ich habe mich auch manchmal verschrieben oder irgendwie vertan mit Zeilenspalten und das war anstrengend. Danke fürs Durchhalten. Ich freue mich, dass wir jetzt diese ganzen Methoden zur Verfügung haben. Habe ich da noch irgendwas zu sagen? Nee, vielleicht ganz am Ende. Jetzt möchte ich das Beispiel besprechen. Es gibt ein Beispiel. Folgende Matrix der Größe 4 Kreuz 4 werde ich A nennen. Ich lese Zeilen vor und ich werde die Determinante dieser Matrix zweimal ausrechnen. Einmal ernsthaft mit Leibniz und dann nochmal mit der Kästchenregel. Und ich habe diesmal die Rechnung gemacht. Ich mache die nicht live, sondern ich habe das ein bisschen vorbereitet und werde dann live ein bisschen erklären. Und es kam wirklich zweimal dasselbe raus. Ich habe richtig gerechnet. Vielleicht mögen Sie das nochmal überprüfen, indem Sie selber nochmal anders rechnen, vielleicht nach irgendeiner Spalte oder Zeile entwickeln, keine Ahnung. Hier kommt die Matrix. 1, 0, 0, minus 1, 1, 2, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, minus 1, 0. Minus 1. So, ich sehe keine Kästchenform, nur fast. Ich sehe, dass eine Dreiecksform auch nicht so weit weg ist. Das brauchen wir später. Aber jetzt kommt erstmal Leibniz. Sym 4. Da brauche ich also 24 Leute. Die zähle ich Ihnen jetzt gleich alle auf. Und die sind sortiert nach Typ, also nach Art der Permutation. Dann werde ich später dazu sagen, wie ich auf die Vorzeichen komme und dann werde ich auch erklären, wie ich schnell durch Hingucken die richtigen Produkte von Matrix-Einträgen hinschreiben kann. Ja, da muss ich mir auch überlegen, wie genau ich das erkläre, weil das echt ein Programm ist, das den ganzen Tag füllt. Aber gut, erstmal kommen hier die Permutationen. Identische Abbildung, dann kommen mehrere Transpositionen, also Vertauschungen, nämlich 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 3, 4, 2, 4. Dann kommen Doppeltranspositionen. 1, 2, 3, 4. Dann 1, 3, 2, 4 und 1, 4, 2, 3. Dann kommen drei Zyklen, ganz viele. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 4, 1, 4, 2, 1, 3, 4, 1, 4, 3 und 2, 3, 4 und 2, 4, 3. Die habe ich jetzt auch immer so vorgelesen, dass der zweite das Inverse vom ersten war. Und dann kommen noch vier Zyklen, das sind insgesamt sechs Stück und ich habe dreimal nachgezählt, ich hoffe, ich habe wirklich alles aufgezählt. Hier kommen die vier Zyklen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 4, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 4 und 1, 4, 2, 3. Die sind alle unterschiedlich. Ich habe die jetzt nicht so vorgelesen, dass die irgendwie zueinander invers sind oder sowas, sondern ich habe die einfach irgendwie hingeschrieben, sodass ich sicher war, dass ich keinen vergessen habe. Und das sind 24 Elemente. Die Vorzeichen erkläre ich gleich. Wenn ich mit der identischen Abbildung beginne, dann laufe ich ja einfach die Diagonale von A lang. Das heißt, da habe ich die Einträge 1, 2, 1 und minus 1 und die multipliziere ich und das ist mein erster Eintrag und der hat das Vorzeichen plus. Jetzt wende ich nacheinander die Transpositionen an. Das Vorzeichen dabei ist immer minus, deswegen starte ich jetzt immer mit einem Minus und ich komme auf die Matrix-Einträge, die ich brauche, indem ich immer gucke, welche Stellen werden nicht bewegt. Da bin ich auf der Diagonale. Wenn die Zahlen bewegt werden, dann gucke ich wohin und dann tausche ich halt. Beispiel 1, 2. 3 und 4 werden nicht bewegt, also muss ich da die Diagonaleinträge nehmen. Und da 1 und 2 tauschen, muss ich dann einfach von den Diagonaleinträgen jeweils nach rechts und links wegtauschen. Also von der 1 zur 2 und von der 2 zur 1. Das heißt, ich bin dann nicht auf der Diagonale, sondern daneben. Und so mache ich das bei allen Transpositionen. Ich weiß immer, zwei von den Leuten sind auf der Diagonale und die anderen beiden haben getauscht und ich weiß auch wohin. Das lese ich jetzt alles vor. Und das Vorzeichen ist immer Minus, weil Transpositionen ungerade Permutationen sind. Ich lese jetzt also alle Terme vor, die zu Transpositionen gehören. Minus 1 mal 0 mal 1 mal minus 1. Das gehörte zu 1, 2. Jetzt kommt 1, 3. Da habe ich minus 1 mal 0 mal 2 mal minus 1. Dann kommt 1, 4. Also minus, minus 1 mal 0 mal 2 mal 1. Jetzt kommt 2, 3, da habe ich minus 1 mal 1 mal 0 mal minus 1. Dann habe ich 3, 4, das ist minus 1 mal 2 mal 0 mal 0. Und dann habe ich noch 2, 4, das ist minus 1 mal 0 mal minus 1 mal 1. Und alle Transpositionen sind fertig. Jetzt kommen drei Doppeltranspositionen und die haben jeweils das Vorzeichen plus. Und da tauschen immer zwei die Plätze. Das heißt, da bin ich immer weg von der Diagonale. Nichts bleibt fest. Für 1, 2, 3, 4 habe ich plus 0 mal 1 mal 0 mal 0. Für die nächste habe ich 0 mal 1 mal 0 mal minus 1. Und für die dritte habe ich minus 1 mal 0 mal 1 mal 0. Und jedes Mal ist das Vorzeichen plus. Es geht weiter mit Vorzeichen plus, denn jetzt kommen drei Zyklen. Drei Zyklen sind gerade Permutationen, also habe ich da jetzt insgesamt 8-mal das Vorzeichen plus. Und beim ersten Dreizyklus werde ich erklären, wie ich mich da in der Matrix orientiert habe. Denn da habe ich gemerkt, so wie ich das intuitiv mache, geht das voll schnell. Ich hätte gedacht, ich sitze eine Stunde an dieser Matrix, aber nein. Hier ist der Dreizyklus 1, 2, 3. 4 bleibt fest, sodass ich also weiß, dass ich unten, unten rechts in der Matrix den Eintrag minus 1 erwischen muss. In den anderen drei Diagonaleinträgen weiß ich jetzt, ich gehe runter von der Diagonale, weil ja 1, 2 und 3 sich alle bewegen und ich weiß auch wohin. Die 1 geht nach rechts auf die 2, die 2 geht nach rechts auf die 3 und die 3 geht sozusagen nach links auf die 1. Das heißt, ich rutsche jetzt auf der Diagonale nach rechts bzw. nach links, so wie die Permutation mir das sagt und dadurch bin ich super schnell. Also bei 1, 2, 3, da weiß ich, 1 geht auf 2, also rutsche ich von der Diagonale oben links vom Platz 1, 1, rutsche ich einen nach rechts, da steht eine 0. Und genauso beim zweiten Diagonaleintrag, da rutsche ich auch einen nach rechts, da steht eine 1. Und beim dritten Diagonaleintrag rutsche ich nach links auf den Platz von der 1, da steht eine 1. Und so komme ich auf 0 mal 1 mal 1 mal die minus 1, die ganz unten rechts in der Ecke steht und die der vierte Diagonaleintrag ist. Auf diese Art und Weise habe ich alle diese Einträge ausgerechnet und die lese ich jetzt vor. Der nächste Eintrag gehört zu 1, 3, 2, das sage ich noch, danach sage ich das nicht mehr. Denn ich habe ja vorhin die Permutationen alle vorgelesen und ich gehe die Terme in genau der Reihenfolge durch, wie ich die Permutationen vorhin aufgelistet habe. Ich bin jetzt also bei 1, 3, 2 und der Term dazu ist 0 mal 1 mal 0 mal minus 1. Weiter geht's mit 0 mal 0 mal 0 mal 1. Dann kommt minus 1 mal minus 1 mal 1 mal 1. Dann kommt 0 mal 0 mal 0 mal 2. Dann kommt minus 1 mal 0 mal 1 mal 2. Dann kommt 1 mal 1 mal 0 mal minus 1. Und für den letzten 3-Zyklus habe ich 1 mal 0 mal 0 mal 0. Und das Vorzeichen war bei all diesen ganzen Termen immer Plus. Jetzt kommen die 4-Zyklen. Das sind 6 Stück. Meine Methode, die auszurechnen, also die Matrix-Einträge zu sehen, ist genau dieselbe. Ich gehe auf die Diagonale und dann rutsche ich nach rechts bzw. links. Und das Vorzeichen ist immer Minus. Zum Beispiel beim ersten Zyklus, 1, 2, 3, 4, habe ich Vorzeichen Minus. Ich gehe auf die Diagonale und jetzt weiß ich rutsche über eine 1 nach rechts. Nur bei der 4 rutsche ich ganz nach links zur 1. Und so kommen dann die Einträge zustande, nämlich 0, 1, 0 und minus 1. Diese minus 1 wundert mich gerade. Moment. Augenblick, ich rechne den nochmal kurz nach. Also wenn ich auf der Diagonale immer einen nach rechts gehe, dann wird aus der 1 oben links eine 0, das stimmt. Dann bin ich da drunter, auf der 2 gehe ein nach rechts, das ist eine 1, das stimmt auch. Bei der 3 gehe ich ein nach rechts, da ist die 0, das stimmt auch. Und die minus 1, die ist falsch. Denn wenn ich in der vierten Zeile bin, muss ich ja ganz nach links zum Platz von der 1 gehen und das ist eine 0. Also habe ich 0 mal 1 mal 0 mal 0. Gut. Jetzt gucke ich mir die anderen auch nochmal an. Minus, nächster 4-Zyklus, 1, 2, 4, 3. Da habe ich 0 mal 0 mal 0 mal 1. 0 mal 0 mal 0 mal 1. Nächster 4-Zyklus, 0 mal 0 mal minus 1 mal 1. Nächster, minus 1 mal 0 mal 0 mal 1. Nächster, 0 mal 0 mal 0 mal 0. Und der letzte ergibt minus 1 mal minus 1 mal 1 mal 1. Vorzeichen ist immer Minus. Jetzt gehe ich all diese Terme durch. Sie haben ja gehört, da waren viele Nullen dabei. Das meiste fällt weg. Bei mir ist übrig geblieben eine minus 2 vom allerersten Term. Dann hatte ich irgendwo mal eine plus 1 und eine minus 1 ganz am Ende. Das heißt, es kommt insgesamt minus 2 raus. So, für die Kästchenregel und um zu überprüfen, ob ich richtig gerechnet habe, denn ganz ehrlich, bei 24 Termen, da wundert mich das nicht. Einen Fehler habe ich gerade unterwegs gefunden, ich hoffe, mehr habe ich nicht gemacht. Dann habe ich nochmal die Matrix umgeformt und habe sie in Kästchenform gebracht und habe so die Determinante ausgerechnet. Hier sind die Umformungen, die ich gemacht habe. Ich habe mit der Additionsmatrix A 1, 4 in runden Klammern 1 verknüpft. Für die minus 1, die da ganz rechts oben steht, um die wegzukriegen. Und danach habe ich dann weitergemacht, weil ich ja gerne Kästchen haben wollte. Ich habe also A23 in Klammern minus 1,5 benutzt und dann noch A24 in Klammern minus 1,5, sodass dann insgesamt zwei Kästchen der Größe 2 Kreuz 2 entstanden sind. Und ich lese einfach mal die Matrix vor, die bei mir ganz am Ende rausgekommen ist mit den Kästchen. Und ich lese Zeilen vor. 1, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 1, 0, 1, 1 und 0, minus 1, 1,5, minus 1,5. Und die beiden Kästchen, die ich da jetzt sehe, sind einmal links oben, nämlich 1, 0, 1, 2 und einmal rechts unten, nämlich 1, 1, 1,5, minus 1,5. Die Kästchenregel sagt, dass ich die Determinante von A berechnen kann, indem ich die Determinante von dieser neuen Matrix berechne. Additionsmatrizen machen ja nichts. Und dann habe ich die Determinante von dem Kästchen links oben mal Determinante von dem Kästchen rechts unten. Und 2 kreuz 2 kann ich ja so im Kopf machen, über Kreuz. Und dann sehe ich oben links, dass da rauskommt 1 mal 2. Das ist also Determinante 2. Und bei dem Kästchen unten rechts, da sehe ich 1 mal minus 1,5 minus 1 mal 1,5. Das heißt, insgesamt kommt daraus minus 1,5 minus 1,5. Und das ist minus 1. Wenn ich jetzt die 2 und die minus 1 multipliziere nach der Kästchenregel, dann kommt minus 2 raus und das ist das Ergebnis für die ursprüngliche Determinante. Und hey, das ist genau dasselbe wie nach der Leibniz-Formel. Das ist gut. Und ich hatte jetzt keine Lust, noch eine Variante mehr auszudenken. Wenn Sie es überprüfen wollen, dann empfehle ich Entwicklung nach einer Zeile oder Spalte. Und zum Üben, denke ich, eignen sich die erste Zeile oder die vierte Spalte. Wenn ich dazu drauf gucke, finde ich die dritte Zeile auch ganz nett. Schauen Sie mal, worauf Sie Lust haben. und vergleichen Sie die Ergebnisse. Viel Spaß. Und, ach ja, genau, Moment, Musik singen, irgendwas wollte ich dazu noch sagen. Da Sie sich so gefreut haben, werde ich mal gucken, denn es gibt ja auch Möglichkeiten, bekannte Lieder, also mit bekannten Melodien, so ein bisschen umzudichten. Und manches gibt es schon in Mathe-Versionen. Da kann ich mal schauen, ob ich was finde, was ich dann noch ein bisschen anpassen kann, so wie bei O-Vektorraum zum Beispiel. Da werde ich mal gucken und wenn ich da nichts Gutes finde, werde ich einfach selber irgendwas dichten. So dass Sie also davon ausgehen können, dass vor dem Ende der Vorlesung irgendwo zwischendurch an geeigneter Stelle vielleicht nochmal ein Lied kommt. Und dann kann ich ja vorher sagen, was es ist, damit Sie dann sich das angucken können und vielleicht mitsingen können, wenn Sie wollen. Ich habe jetzt gesehen, Ihnen macht das Spaß und mir natürlich auch. Also schaue ich mal. Ansonsten werde ich mich mit Quatsch so ein bisschen zurückhalten, denn ich habe ja schon gesagt, wir haben einfach viel zu tun, es fällt ein bisschen was aus und ich muss mir genau überlegen, wie ich mit dem Stoff gut durchkomme, damit die dritte Klausur zu einem guten Zeitpunkt ist. Und Sie dann auch wirklich viele Sachen schon gut geübt haben. Und damit wir rechtzeitig fertig sind, damit Sie auch ein bisschen Zeit haben, um durchzuatmen, bevor die Abschlussklausur kommt. Das werde ich mir alles überlegen. Ich habe ja jetzt ein bisschen Zeit über die Ostertage. Und dann kann ich mir einen guten Plan machen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Podcast-Folge.